Ja, ich bin auch meinem Heiland von ganzem Herzen dankbar, auch diese Morgenstunde, für seine große Gnade und Liebe auch zu mir, auch für dieses Heil, für die Erlösung, für diese Möglichkeit heute, dass wir heute schon ein Wort gehört haben, ja, über diese Freude. Ja, und das ist auch unsere Freude, dass wir diesen lieben Heiland haben, ja, diesen Jesus, diese Quelle des ewigen Lebens. Und bei ihm braucht man keinen Termin zu machen, er ist immer da, er ist immer in unserer Nähe. Ja, es sei denn, wir gehen andere Wege und entfernen uns von ihm, sonst sind wir immer in der Verbindung, ja, und das konnte ich auch diese Woche so erfahren. Dafür möchte meinem Heiland auch dankbar sein, ja, dass man kann immer zu ihm kommen, in jeder Lage. Ja, und diese Woche, ja, ich habe ja Spätschicht gehabt und irgendwie schon am Mittwoch so eine Schwäche. Ich weiß nicht, ist das ein Virus, ist das eine Grippe, ich weiß es nicht. Ja, und auf der Arbeit gerade so in dieser Zeit so Personalmangel, ja, man kann nicht einfach so zu Hause bleiben, weil die anderen müssen dann die Arbeit machen. Aber diese Schwäche, ja, und auf der Arbeit bin ich rumgelaufen, habe gedacht, hoffentlich breche ich nicht zusammen, ja. Gott sei Dank war noch kein Fieber, aber diese Schwäche, und es hat jetzt mehrere Tage gedauert, aber immer wieder im Gebet zum Herrn, ja, Herr, du weißt doch, ja, ich kann nicht zu Hause bleiben, muss meine Pflichten tun. Ja, und dann auch diese Bauchschmerzen dazu gekommen, ja, und so diese Probleme, ja, nicht, dass man jetzt ein besonderer Mensch ist, wenn man dann ein Kind Gottes ist, ja, man ist gewöhnlicher Mensch, etwas gegessen, irgendwo hingelangt, ja, das ist alles möglich. Ja, und da ist das alles so passiert und man läuft darum, man ist nicht gesund, man ist nicht krank, ja, so irgendwie unverständlich, ja. Aber auch in dieser Lage habe ich dann zu dem Herrn gerufen, auch meine Familie hat für mich gebeten, ja, und vor allem war mir so wichtig auch diesen Sonntag, ja, weil man möchte doch bei der Gemeinschaft sein, man möchte dabei sein, man möchte diesen Segen genießen, ja. Dann habe ich auch den Brüdern geschrieben, Brüder, betet für mich, so eine Lage, ja, und Gott sei Dank, ja, jetzt ist man so weit aufgerichtet, man kann wieder normal essen, ja, man fühlt sich wieder normal, und einer oder der andere sagt, na ja, gut, ist halt, die Krankheit ist vorbei, es ist jedem so, ja. Aber ich weiß, das ist nicht einfach so, weil bei den Kindern Gottes gibt es keinen Zufall, ja. Gott hat zugelassen, man hat diese Erfahrung gemacht, ja. Und in diesen Krankheiten oder in diesen Schwächen ist man so eng mit dem Herrn verbunden, ja. Man ist so abhängig, man, ja, diese Freude, ja, wie wir heute gehört haben, man kennt diese Quelle, ja. Man kann auch zum Arzt gehen, man kann vielleicht manches auch da vielleicht holen, da wird auch Hilfe geleistet, ja. Heutzutage die Medizin, die ist auch in einem hohen Zustand, sage ich mal, oder ja, auf dem hohen Niveau und kann auch manches, ja. Aber hier diese Erfahrung, wenn man dann zu den Ärzten geht, dann macht man diese Erfahrung mit dem Herrn nicht, ja. Aber wir kennen diese Quelle, und diese Quelle, sie ist, wie soll ich sagen, sie macht keinen Fehler. Ja? Wenn Gott dir das Heil schenkt oder diese Freude gibt, dann ist das vollkommen. Ja? Und man hat dann diese Freude, und in diesem ganzen Jahr, die ganzen Tage jetzt, so wo ich rumgelaufen habe, ja, so halb krank oder halb gesund, wie man das nennen kann, dann überlegt man sich, ja, dann war mir ein Gedanke dann, wie fühlt sich so ein Mensch, der so, ja, so halb für Gott, halb für die Welt ist. Ja, das ist so ein Zustand. Man ist nicht krank, man ist nicht gesund. Ja, man ist nicht für Gott, man ist auch nicht direkt für die Welt. Sondern hier ein bisschen und hier ein bisschen. Ja, und der Mensch ist selber so geplagt. Ja, das konnte ich so fühlen in dieser Krankheit. Man ist nicht gesund, man ist nicht krank. Ja, da kann man auch keine Freude haben. Ja, und ich denke mal, ja, so ein Mensch, der halb für die Welt, halb für den Gott, er hat keine Freude. Ja, so wie auch dieser Mensch, so wie ich. Ich konnte nicht zu Hause normal dieses Leben genießen, meiner Arbeit nachgehen, weil du hast keine Kräfte. Du hast nur das Nötigste getan. Ja, also nicht vollkommen an diesem Leben diese Freude haben, weil man ist nicht gesund. Ja, und man ist auch nicht direkt im Bett geblieben, wenn man Fieber hat und so weiter, dass man wirklich auch krank ist. Das ist auch nicht gewesen, ja. Und das ist ja diese schlimmste, sage ich mal, so eine Lage für den Menschen, ja. Ich bin Gott so dankbar, dass er heute noch dasselbe ist. Auch diese Freude heute, diese Einleitung, was wir gehört haben, ihr Lieben, es ist ja, mir war diesen Gedanken, ja, diese Freude, jeder Mensch, ja, fragt doch einen jeder, er möchte glücklich sein, er möchte diese Freude erleben. Jeder Mensch möchte einfach glücklich sein. Gott hat den Menschen schon das in seinen Körper so eingebaut. Ja, in seine Gesinnung, in alles, in einem Menschen. Ja, die Kinder wollen glücklich sein und froh sein, die älteren Menschen, die mittleren, alle Menschen möchten glücklich sein. Aber das Problem ist ja, wo suchst du diese Quelle des Friedens, des Glücks? Ja, auf was liegt dein Vertrauen? Wo ist diese Grundlage oder dieses Fundament, auf dem du baust, damit du glücklich und Freude haben möchtest? Das sind die Unterschiede. Ja, in unserem Leben, wir erleben auch nicht nur wir in dieser Zeit, sondern allgemein die Menschheit. Es gab schon so viele Krisen in dieser Welt. Kriege, Finanzkrise, verschiedene Dinge passieren. Ja, und in unserer Zeit heute, ja, hier Krieg, da Krieg, ja, alles wird teurer, ja, Wirtschaftskrise und so weiter. Die ganzen Probleme und alles, was der Mensch so erlebt. Und in diesem allem jetzt diesen Frieden zu bewahren, doch glücklich zu bleiben oder glücklich sein Leben führen, ist das möglich? Ja, das ist möglich. Aber das ist wiederum diese Einstellung von dir und von mir. Wo ist diese Quelle, auf das ich baue, auf das ich so Vertrauen, mein Vertrauen lege, in diesen ganzen Krisen oder Situationen diesen Frieden zu bewahren? Wo ist diese Quelle? Oder für dich und für mich, ja, auf was gründe ich mich? Was ist meine Grundlage meiner Freude und meines Lebens so? Das ist ja wichtig. Das sind die Unterschiede bei allen Menschen. Ich möchte auch Gott danken, ja, dass wir auch sein Wort haben. Ja, das ist eine Grundlage für alle Menschen. Ja. Das ist die Wahrheit und das ist das Wort Gottes. Und aus diesem Wort Gottes möchten wir auch heute etwas lesen. Ich war ja am Mittwoch nicht da, aber ich habe ja auch gehört, dass Bruder Walter hat geredet über diesen Vertrauen zu Gott. Ja. Und ich möchte heute ein bisschen doch etliche Gedanken auch aussprechen, weil das passt so zusammen auch mit heute, mit diesem Anfang. Ihr Lieben, das ist sehr wichtig. Ich denke mal, jeder Mensch möchte doch so, ohne Vertrauen kannst du nicht leben. Wie ist das Leben eines Menschen, der keinem vertrauen kann? Ja, überall halt kein Vertrauen, er denkt, er wird überall belogen, betrogen und so weiter. So ein Mensch kann keine Freude haben. Der Mensch braucht jemanden, dem er sich auch anvertrauen kann, mit dem er auch sprechen kann. Ja, ich habe das schon mal erzählt, aber bei uns in der Schule, ja, noch in Russland, mein Freund, ja, er hat... Nun, er war so, sag ich mal, so ein lustiger Mensch, ja. Und er hat dann immer solche Späßle gehabt. Immer Spaß erzählt und dann den Menschen immer Unwahrheit gesagt, ja, damit die anderen dann gelacht haben und so weiter. Ihr Lieben, es war ganz kurze Zeit. Und kein Mensch, kein Schüler hat ihm mehr geglaubt. Alle wussten schon, ja, wenn er was sagt, es stimmt nicht. Es stimmt nicht, ja, weil er hat immer so Späßle gemacht, ja. In einer ganz kurzer Zeit, kein Mensch konnte ihm Vertrauen schenken. Und er hat dann gesagt, ich sage dir wirklich, es ist wahr, hat nichts geholfen mehr. Das Vertrauen verloren. Einfach so witzig gewesen, so, ja, Spaß gemacht. Aber weil ich ihn kannte, diesen, ja, ich kenne ihn auch jetzt noch, ja, ist zwar in Russland, aber... Wie viele Jahre, wie lange hat es gedauert, bis dieser junge Mensch wieder bei den anderen das Vertrauen gewonnen hat? Es hat jahrelang gedauert, bis die Menschen ihm wieder vertrauen konnten. Ihr Lieben, das hat so viel ihm gekostet. so schnell es verloren, nur Spaß machen. Und das ist wichtig, dieses Vertrauen braucht ein Mensch jemand, ja? Und so ist es bei den Kindern Gottes, sie haben diese Quelle, diesen lebendigen Gott. Ja, und dieses Vertrauen ihm zu schenken, ja, es muss auch wiederum gelernt werden. Ja, wenn wir einem Menschen vertrauen möchten, ja, oder Vertrauen ihm schenken, dann müssen wir es so lernen. Wir müssen erkennen, ja, diesem Menschen kann ich vertrauen. Wenn er was gesagt hat, dann hält er sein Wort. Wenn er was versprochen hat, dann hält er sein Wort. Ja, man kann sagen, diesem Menschen kannst du vertrauen. Ja, er ist ehrlich, er sagt immer und erfüllt alles, das, was er gesagt hat. Aber ihr Lieben, von unserem Gott, er hat schon so oft es bewiesen, dass wir ihm vertrauen können. Nicht nur in Freude, sondern auch in schweren Zeiten. Er ist ein Gott, der für den Menschen alles gemacht hat. Und er wollte auch immer, dass die Menschen ihm vertrauen. Ja, seinem Wort vertrauen und das Wort erfüllen, weil das ist die Wahrheit. Das ist diese Freude, dieses Glück für einen Menschen, diesem Wort zu vertrauen, diesem Wort zu folgen, das Wort zu erfüllen. Wir haben auch dieses Lied gesungen. Ich möchte da im Chor noch lesen, diesen Gedanken, dieses Lied 219. Traue auf Jesus, ja, und hier im Chor. Jesu Vertrauen bringt Freiheit und Glück. Kindlich vertraue ich ihm mein Geschick. Er führt den himmlischen Ziele mich zu, füllt meine Seele mit Frieden und Ruhe. Wo ist diese Freude, wo ist dieses Glück? Wo kann ich es finden? Hier bei Jesus. Ja, wenn du zu Jesus kommst und ihm vertraust dein Leben. Ja, im Leben müssen wir so viele Entscheidungen treffen. Und manche Entscheidungen sind für das ganze Leben. Man kann sie schwer zurücksetzen oder dann umändern. Und diese Entscheidungen mit Jesus zu treffen, ihm das anzuvertrauen, das ist das Beste, was wir machen können. Ja. Ich möchte einen Gedanken lesen, in Markus meine ich, Markus Evangelium, Markus Evangelium, Kapitel 10. Ich werde nicht alles lesen, nur etliche Verse. Hier wird ja uns berichtet von diesem reichen Jüngling. Er hat ja gehört, hier läuft Jesus, der Messias. Ja, und er wollte auch das ewige Leben haben. Er hat doch alles gehört, das alles, es ging alles um diesem Volk da herum. Dann geht er zu Jesus und fragte: Guter Meister, was soll ich machen, damit ich auch das ewige Leben bekomme? Ich sage so mit meinen Worten, es ist Markus Evangelium, Kapitel 10, vom Vers 17, wird uns das berichtet. Jesus sagt zu ihm: Ja, erfülle die Gebote, mach das und jenes. Ja, das alles habe ich erfüllt von meiner Kindheit auf. Und es heißt, Jesus schaute ihn an und liebte ihn und sagte: Ja, eins ist dir noch not, oder eins fehlt dir noch. Geh, verkauf alles, dein Hab und Gut, und gib es alles den Armen. Dann wirst du einen großen Schatz im Himmel haben. Ja, dieser Junge war traurig. Er hat was anderes erwartet. Er hat vielleicht erwartet der Lob von dem Herrn. Er hat doch alle Gebote erfüllt. Er hat alles getan. Aber sein Herz war nicht frei. Er hängte an diesem Reichtum, an diesem Wohlstand, was er da hatte. Ja, wie er das alles geschafft hat, steht nichts geschrieben. Hat er es geerbt? Hat er es alles verdient? Oder wie auch immer, war er so ein kluger Junge? Steht nichts, ja. Aber er hatte es. Und hier sagt Jesus im Vers 23 und 24: Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Rede, aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist, dass die, so ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes kommen. Jesus hat nicht gesagt, dass wenn einer einen Wohlstand hat oder ein reicher Mensch ist, ja, dass er nicht ins Reich Gottes kommt. Das hat Jesus nicht gemeint, sondern er sagt, wenn jemand auf diesen Reichtum sein Vertrauen schenkt, dieses Vertrauen diesem Reichtum übergibt, ja hier, er ist so sicher. Er hat viel Geld, was kann ihm schon passieren? Eine andere Gleichnis, oder sagt Jesus ja von diesem Bauer, der auch ein fleißiger Mensch war, hat viele Güter angesammelt. Er wusste schon nicht, weil die Scheunen waren zu klein. Und er sagte und sah nach, ja, was soll er machen jetzt? So viel Ernte, ja, was soll er machen? So viel Gewinn hat er gemacht. Dann hat er gedacht, die alte abbrechen, neue, größere bauen. Das ist doch auch kein Unrecht, ja, aber dann sagt er in seinen Gedanken ja so, jetzt habe ich einen großen Reichtum, es reicht mir für viele Jahre. Meine Seele, habe Ruhe, habe Frieden, du bist versorgt. Aber was sagt Jesus ja? Du Narr, spricht Jesus. Heute Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Und was bringt dir dieser Reichtum? Ich sage so mit meinen Worten, man kann es alles nachlesen. Was bringt es dir alles? Du warst fleißig, du hast alles gesammelt, alles getan. Aber das eine, was wichtig war für die Ewigkeit, für deine Seele, hast du versäumt. Dein Leben war umsonst gewesen. Deswegen meine ich ja auch diese Quelle. Auf was lege ich mein Vertrauen? Wem vertraue ich? Ja, hier dieser Jüngling, er vertraute diesem Reichtum. Ein anderer Mensch vielleicht ist so geschickt und so begabt. Er sagt, er braucht keinen. Er blickt alles durch. Auf sich, dieses Vertrauen auf sich, ja, er kann es schaffen. Ja, dieser reiche Bauer, er war auch geschickt in allem. Aber dieses Vertrauen hat er in sich gesetzt, ja, in seinen Reichtum wiederum. Vielleicht eine Begebenheit oder eine Geschichte. Ich glaube, das war in China, irgendwo in China, in einer Provinz. Da war mehrere Monate Sonne, also kein Regen, Trockenheit. Ja, die Menschen, ja, sie haben dann die Ernte, also alles gesät, alles gepflanzt. Und jetzt brauchen sie Regen. Aber viele Monate gab es keinen Regen. Für die Menschen ist es schwer. Ja, sie verschmachten von dieser Hitze. Für diesen Ertrag der Ernte ist es noch schlimmer. Ja, die Pflanzen, sie brauchen Regen. Aber es gibt keinen Regen. Jeden Morgen wiederum dieser blaue Himmel, die stechende Sonne. Die Chinesen, ja, alle die Leute, die da wohnen, was machen? Ja, sie dann gehen zu ihren Götzen, diesen Regengott oder wie der auch heißt. Sie beten ihn an, sie flehen ihn an, sie bringen ihm dann auch diese Opfer. Reis, alles, was sie noch hatten, Geld und so weiter. Sie bitten ihn um diesen Regen. Sie nehmen auch jeden Tag diese Götzenstatue, oder wie man sagt, und laufen durch diese Felder, ja, und beten ihn an und schreien ihn an. Sie flehen ihn an, er soll doch ihnen Regen geben. Noch etliche Zeit und diese Ernte wird nicht mehr aufgehen. Ja, sie müssen Hunger leiden, viele Menschen müssen sterben. Sie flehen diesen Götzen an. So lange, bis sie ungeduldig werden. Ja, sie wissen schon nicht mehr, was sie machen sollen. Sie gehen dann auf die Stadtmauer und schmeißen diesen Götzen nach unten, ja, schmeißen ihn weg. Er bringt nichts. Ja, sie sind enttäuscht. Sie haben ihm alles geopfert, aber keine Veränderung. Aber in dieser Stadt wohnen auch Christliche, Chinesen, ja, die an Jesus glauben. Sie beteten auch die ganze Zeit, sie wohnen hier, sie sind in der gleichen Situation, sage ich mal. Ihre Kinder, sie selber, sie stehen auch vor dieser Hungersnot. Sie beten auch zu Gott, zu diesem lebendigen Gott. Ist aber auch keine Erhörung. Ja, was machen? Dann gehen sie zum Missionar und fragen ihn, Ja, du hast uns erzählt von einem lebendigen Jesus, der Gebete erhört. Wir stehen und beten schon wochenlang. Keine Erhörung. Woran liegt es ja? Der Missionar sagt es ja, ist ganz einfach. Wenn ihr bereit seid, wenn Gott euch offenbart, was im Wege steht, seid ihr bereit, das ins Reine zu bringen? Ja, wir sind bereit. Lasst uns auf die Knie gehen. Sie knieten nieder und beteten zu diesem lebendigen Gott. Auf einmal fangen die Leute an zu sehen. Der eine betet und sagt, Herr, vergib mir. Hier und da habe ich gefehlt. Der andere, der dritte, die fangen an zu sehen, wo ist das Hindernis gewesen? Und sie flehten zu diesem Gott, zu diesem lebendigen Gott. Auf einmal fängt es an zu tropfen. Regen. Nicht viel, ein bisschen hat es geregnet. Ja, die erzählen es überall auf den Straßen. Leute, es gibt einen lebendigen Gott. Wir haben uns rein von ihm gemacht, ja, rein. Und wir beten an und wir glauben, es gibt bald Regen. Die anderen sind ja enttäuscht von seinem Götzen. Hat nichts gebracht. Sie schließen sich an diese Christen an, mit ihnen zusammen diesen lebendigen Gott anzubeten. Und nächsten Tag strömt es in, regnet es in Strömen. Ganze Land überflutet mit Wasser. Die Leute gehen auf die Straße und loben diesen lebendigen Gott. Dieses Vertrauen. Welche Freude haben diese Christen erlebt? Warum denn? Die anderen haben auch ein Glauben gehabt. Sie glaubten, dass dieser Götze helfen kann, aber das war eine falsche Quelle. Sie haben das Gleiche gemacht, sie haben Opfer gebracht, angebetet. Kein Resultat. Sie haben auch keine Freude erlebt. Die falsche Quelle. Ja, sie sind zum Falschen gegangen. Ich möchte noch... Ihr Lieben, das Vertrauen ist es so wichtig für uns als Kinder Gottes, dass wir zu der richtigen Quelle gehen und dieses Vertrauen auch dieser richtigen Quelle schenken. Dieser bekannte Psalm, ich möchte heute Ihnen auch etliche Gedanken darüber sprechen, ja, diesen 23. Psalm von David. Zwar ist es im Alten Testament, ja, diese Gnade, was wir heute haben, gab es damals noch nicht. Aber dieser Mensch, dieser Jüngling, er erlebte diesen lebendigen Gott. Ihr Lieben, war es wohl ein besonderer Junge gewesen? Doch nicht. Aus einer ganz normalen Familie, als ein Hirte, war er da bei der Familie. Ja, die anderen haben ihre anderen Aufgaben gehabt. Nichts Besonderes. Nur das eine. Er hat gehört von diesem Gott. Er glaubte diesem Gott, er vertraute ihm, er erlebte ihn als Jüngling schon. Ja, und hier sagt er ja auch gerade in dem ersten Vers, Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte, mir wird's nichts mangeln. Als Hirtenjunge hat er das ganz gut verstanden. Ja, wir vielleicht oder unsere Junge oder unsere Kinder werden vielleicht das nicht so verstehen. Ja, sie wissen vielleicht es nicht, was eine Herde ist, was vielleicht diese Schafe sind und so weiter. Aber er hat es gut verstanden. Er war alltäglich auf diesen Feldern ja mit seinen Schafen ja und hat sie gehütet. Ja, er war ein Hirtenjunge. Manche von den Älteren haben das auch erlebt. Ja, wir in Russland, in Kirgisien haben öfters auch gesehen, ja, diese Schafsherden. Ja, vor allem bei uns dort in den Bergen. Er hat es erlebt und er vergleicht es. Er vergleicht diesen lebendigen Gott mit den Menschen, die ihm folgen. Er sagt hier, dieser Herr, er ist mein Hirte. Ja, und mir wird nichts mangeln. Warum denn? Weil er selber hat es, ja, er weiß es ja, dass seine Schafe, wenn er dabei ist, sie sind versorgt. Er ist als ein guter Hirte, ja, er schaut, dass sie das beste Gras bekommen, dass sie immer genug Wasser haben, ja, dass ja auch keine Gefahr da ist. Wir lesen das, wo er sagt, ja, ich meine, im 1. Samuel ist es geschrieben, wo er dann mit dem Löwe und mit dem Bär gekämpft hat. Diesen Gedanken vielleicht auch lesen, als ein Junge. Ja, 1. Samuel. Ja, 1. Samuel Kapitel 17, wo uns dann beschrieben wird, dieser Kampf mit Goliath. Da David, dieser Kampf mit Goliath. Aber hier davor noch, ja, wo er dann zu Saul kam. Nun, wir wissen ja diese Geschichte, ich werde es nicht so, also kürzlich machen, ja, wo das ganze Volk Israel stand und die anderen standen, ja, und dieser Goliath erhöhnte das Volk Israel, ihren Gott und so weiter, ja. Und da standen alle und haben Angst gehabt, ja, und jetzt kommt da David und hört es und sagte, ja, ich werde mit diesem kämpfen. Und man hat den David dann zu Saul gebracht und er sagte, schaut ihn an, ja, ein Hirtenjunge. Ja, ein junger Mensch noch, ja, er hat noch keine Ahnung von diesem Kriegen, wie man einen Krieg führt, wie man einen Kampf führt. Ja, und Saul dann sagt zu ihm, ja, du, wie willst du das machen? Also mit meinen Worten, hier vielleicht diesen Vers vom 1. Samuel 17, Vers 34. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und es kam ein Löwe und ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. Und ich lief ihm nach und schlug ihn und errettete es aus seinem Munde. Und da er sich über mich machte, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Also hat dein Knecht geschlagen beide, den Löwen und den Bär. So soll nun dieser Philister, der Unbeschnittene, sein gleich wie deren einer, denn er hat geschändet des Herr, des lebendigen Gottes. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Als ein Jüngling, ja, als ein Hirte. Wir sehen, er war bereit, für diese Herde auch sein Leben zu geben. Ja, wer geht gegen einen Löwen oder einen Bären? Da muss man Mut haben. Ja, da muss man Geschicklichkeit haben. Aber David wusste diese Quelle. Es gibt einen, der ihm helfen kann. Ohne ihn kann er ja nicht. Dieses Vertrauen auf diesen lebendigen Gott gesetzt und dieser Gefahr sich ausgesetzt, ja, und die Schafe gerettet. Deswegen konnte er auch sprechen, ja, und hier auch diesen Gedanken, wo er dann gegen Goliath ging. Vers 45, 1. Samuel 17, Vers 45. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich aber komme zu dir mit im Namen des Herrn Zebaoth, seine Herzenseinstellung. Nicht, dass er so geschickt ist, ja, oder diese Spieße oder diese Waffen, mit denen sie gekämpft haben, sondern diesen lebendigen Gott ist mit mir. Ja, nicht ich werde dich besiegen, aber dieser lebendige Gott gibt mir diesen Sieg. Diese Einstellung, da waren viele Leute oder viele Kämpfer, viele Israeliten, die viele Erfahrungen schon gemacht haben im Kämpfen. Sie haben doch ständig gekämpft miteinander da und unter den Völkern, ja, und so weiter. Erfahrene Kriegsleute. Und hier ist ein Jüngling. Aber sein Vertrauen auf den lebendigen Gott hat alle überrannt, ja, und hat diesen Sieg errungen. In Johannes, Evangelium sagt Jesus auch, dass er ist dieser Hirte für uns heute. Ja. Evangelium Johannes Kapitel 10. Vers 12. Hier sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, des die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, denn er ist ein Mietling und achtet der Schafe nicht. Ich bin der gute Hirte und erkenne die Meinen und die Meine und bin bekannt den Meinen. Lieben, dieses Verhältnis, dieser gute Hirte, diese Quelle, ja, Gott hat sich so oft schon bewiesen. Ja, wir haben im Wort Gottes so viele Beispiele, auch selber haben wir erfahren, dass diesem Gott können wir vertrauen. Er ist seinem Wort treu, er bricht sein Wort nicht, ja. Und er ist so ausgerichtet, den Menschen zu helfen. Ja, man sagt ja, es ist Gott der Liebe. Und dieser Quelle können wir vertrauen. Er sagt ja im Vers 11 noch, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genügen haben sollen. Diesem Wort können wir vertrauen. Egal in welcher Situation wir uns befinden, ihr Lieben. Hier ist diese Quelle. Zu ihm kann ich gehen. Aber ihn muss ich kennen. Ja, ich muss sagen können, wie David gesagt hat. Der Herr ist mein Hirte. Wenn ich das sagen kann, dann kann ich zu ihm auch gehen. Ja, dann kann ich zu ihm auch dieses Vertrauen schenken. Ich kann ihm alles sagen, von ihm kann ich auch alles erwarten. Lasst uns noch das zweite Vers in diesem Psalm lesen. Psalm 23, Vers 2. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Das, was wir gesagt haben, der Hirte ist bemüht, dass die Schafe immer gesund ernährt werden, dass sie gesund bleiben, ja, dass ihnen nichts zustößt. Und er sucht das für sie aus. Die Weide, das Wasser, ja, diesen Versteck oder Überdachung oder wie auch immer. Er ist besorgt um seine Schafe. Jesus sagt, ich möchte diesen Vers auch etliche Gedanken lesen, in Johannes Evangelium, Kapitel 6, Johannes Evangelium, Kapitel 6. Hier sagt er, dass er führt seine Schafe auf die Weide, auf die beste Weide. Und Jesus sagt hier ja im Vers 48, Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Dieser Vergleich, damals in dem Alten Testament hat David das alles erlebt, aber heute, diese Quelle für mich, ja. Damals, wenn wir jetzt mit Schafen vergleichen, so ja, sie brauchen Weide, sie brauchen Wasser. Ein Mensch braucht auch eine Nahrung. Ja, um alltägliches Leben brauchst du Nahrung. Du musst essen, du musst schlafen, du musst arbeiten und so weiter, um gesund zu bleiben. Ja. Und hier sagt Jesus ja über diese geistliche Speise, damit der geistliche Mensch auch erhalten bleibt. Er bietet diese Weide, er bietet diesen Trank und er sagt hier, ich bin das Brot des Lebens, ja. Und dann weiter auch ein Gedanken möchte ich lesen, Vers von 65. Sagt Jesus, wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, Johannes Evangelium 6, Vers 56. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater, und ich lebe um des Vaters Willen. Also wer mich isset, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Nicht wie eure Väter haben Manna gegessen und sind gestorben. Wer dies Brot isset, der wird leben in Ewigkeit. Solches sagte er in der Schule, da er lehrte zu Kapernaum. Viele nun seine Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Diesen Gedanken möchte ich sagen. Hier sagt Jesus, ja, ich habe für dich diese Weide, ich habe für dich diesen Trank. Das Evangelium, was ich dir gebracht habe, es sagt ja, mein Fleisch isset und trinket mein Blut. Nicht wörtlich gemeint, sondern das, was Jesus gebracht hat. Das Evangelium, das muss verstanden, gelesen, gehört und befolgt werden. als die Schafe oder als die Kinder Gottes folgen wir diesem Gott. Wir folgen Jesus, aber sein Wort muss erfüllt werden. Ja, und viele sagen, ja, das ist eine harte Rede. Man möchte das nicht lassen, man möchte jenes nicht lassen. Aber ein reines, heiliges Leben, es muss sein. Sonst können wir dieser Herde nicht angehören. Ja, sonst können wir zu dieser Quelle gar nicht Zutritt haben, als unrein. Gott ist rein und Gott ist heilig. Auch diese Quelle, sie ist rein und heilig. Auch dieser Hirte. Ja, und zu ihm zu kommen, musst du rein und heilig sein. Das in Anspruch zu nehmen, musst du sein Wort erfüllen, ihr Lieben, und um das geht es ja. Ja, aber heute sagen viele, das ist eine harte Rede. Das sind Gesetze, was die und jene aufstellen. Das sind keine Gesetze. Das ist Wort Gottes. Ja, und das kann man alles finden, ihr Lieben. Vielleicht noch so ein Beispiel oder ein Erlebnis. Ich weiß nicht, ein reicher Mann war es. War er jetzt ein Forscher oder was? Er war einfach in Ägypten und lebte da zeitlang. Kann ich nicht sagen jetzt. War er einfach so auf Reise oder wie? Aber er hatte da sein Wesen in Ägypten und er brauchte einen Diener. Ja, er suchte sich einen Jungen, einen Diener, dass er ihm da und da ein bisschen hilft. Jetzt hat er gesehen, ein Junge, und der war so geschickt, er hat ihm so gefallen. Ja, und er wollte ihn einstellen. Da sprach er ihn an, aber es war ein Moslem. Ja, er hat einen anderen Glauben und er war ein Christ. Er sprach ihn an und sagte, ja komm, ich zahle dir gutes Geld. Ich brauche eine Hilfe, ja, ein Diener da und dort helfen und so weiter. Der Junge überlegte sich kurz und sagt, ich kann es nicht. Ja, warum denn? Ist es zu wenig, ich kann dir mehr bezahlen. Nein, ich kann es nicht. Ja, da forschte er und er sagte, ja, du bist ein Christ und ich bin ein Moslem. Und ich kann dir nicht dienen, weil ich habe so wie Angst, du kannst mich überreden, dass ich auch ein Christ werde. Ja, dieser ältere Mann sagt dann, okay, wenn das deine so Bedienung ist, dann ich werde über den Glauben gar nichts sprechen. Wir lassen dieses Thema, du machst deine Arbeit, ich lebe mein Leben und so weiter. Ich brauche ja von dir nur diese Hilfe. Der Junge überlegt kurz und sagt, kann ich nicht, werde ich nicht machen. Ja, warum denn? Passt es auch wie dir wieder nicht? Dann sagt er, ja, du brauchst nicht reden. Dein Leben ist so christlich, dass ich kann mich überzeugen, wenn ich in deinem Hause bin, wenn ich mit dir mitlaufe. Dein Leben zeugt von diesem. Und ich habe Angst, dass ich da in diesen Glauben reingehe. Durch dein Wandeln, das ist mir zu gefährlich. Ja, nun hat dieser Mann gesagt, okay, dann hat sich so wie erledigt. Aber diesen Gedanken war wichtig für mich. Ohne Worte. Dieser Mensch hat so ein Leben geführt, ja, dass der andere auch Angst gehabt hat. Wenn er in seiner Nähe befinden wird, kann er sich überreden lassen. Gerade das, was wir gelesen haben. Wer mein Brot isset oder wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der lebt so, wie Gott es vorgeschrieben hat. Ja, das Zeugnis für die Menschen ist das Leben. Das Reden auch das Zeugnis, aber das Leben. Ja. Ich möchte noch auch den dritten Vers lesen in diesem Psalm. Psalm 23, Vers 3. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Wie wir gesagt haben, es gibt viele Probleme, viele Krisen, viele Entscheidungen müssen getroffen werden. Damals sagte der David schon, wenn ich an diesem Herrn, an diesem Gott mich halte, dann wird er mir durch mein Leben die richtige Straße führen. Ich werde den richtigen Weg gehen können, wenn ich ihm folge, so wie die Schafe, wenn der Hirte geht, sie gehen ihm nach. Ja, sie fragen, so bildlich gesehen, sie fragen nicht, ja, ist dieser Weg richtig? Wohin führt er uns? Wohin geht er? Ja, wir wollen andere Richtung gehen. Das geschieht nicht. dieses Vertrauen zu diesem Hirten. Sie folgen ihm. So sind auch Kinder Gottes. Ja, sie folgen Jesu. Sie fragen viel nicht nach. Sie haben dieses Vertrauen zu ihm. Der Herr hat es gesprochen, er hat es gesagt. Dann kommt das Ergebnis. Ja. Einmal Petrus war mit seinen Gesellen beim Fischen. Es wird auch berichtet, ich kann nicht sagen jetzt diese Bibelstelle, aber so mit meinen Worten. Sie haben die ganze Nacht gefischt, ja, geangelt. Das waren ja Fischer, sie sind erfahrene Angler oder erfahrene Fischer gewesen. Ganze Nacht gefischt, ja, Fische gefangen, aber nichts gefangen. Ja, morgen sind sie dann zurück an den Ufer und da steht Jesus. Ja, und Jesus sagt zu ihnen, ja, fahrt ein bisschen weiter von dem Ufer und werft eure Netze da in diese rechte oder linke Seite aus. Der Petrus sagt zu ihm, Herr, ja, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Ja, er wusste doch, dass bei Nacht kann man mehr fangen. Ja, diese erfahrene Fischer, sein ganzes Leben Fische gefangen. Aber dann sagt Petrus, ja, aber auf dein Wort, Herr, machen wir es. Und was war das Ergebnis? Sie haben so viele Fische gefangen. Ja, sie füllten ihre Boote, das Netz zerriss fast, ja, und so weiter. Ja, da waren sie erstaunt alle. Ja, wie ist es möglich? Nach logischem Denken ist es nicht möglich, ja, jetzt morgen hier am den Ufer hier Fische zu fangen. Aber auf dein Wort. Ja, und da gab es dieses Ergebnis gleich. Und hier sagt er ja, dass du führst mich auf der rechten Straße oder diesen richtigen Weg. Johannes 14, Johannes Evangelium 14. Ja, Johannes Evangelium 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihnen, Johannes Evangelium 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihnen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Hier ist dieser Weg, ja, hier ist diese Vertrauensquelle, sage ich mal, ja, dem wir vertrauen können. Er weiß diesen Weg, er ist ihn gegangen. Er wird uns nicht in Irre führen. Der Seelenfeind schon, aber Jesus nicht. Ja, und eine Begebenheit vielleicht noch, ein kurzes, habe mal gelesen, ein Vater, abends ist dann zu seinen Freunden gegangen, um seine kleine Tochter abzuholen. Steht nicht geschrieben oder war nicht geschrieben, wie alt sie ist. Ja, aber ich schätze mal, so 2 Jahre war die Kleine. Ja, sie war erstes Mal alleine da bei den Freunden da mit Kindern hat sie da gespielt und dann hat sie abend abgeholt. Ja, und wo sie dann rausgegangen sind, es war schon dunkel, es war Abend. Ja, und diese Kleine, sie war noch nie alleine oder mit dem Vater oder auf der Straße so gelaufen. Ja, dann sieht sie in dieser Dunkelheit, hat sie diese Sterne alle gesehen. Ja. Und dann plappert sie und sagt, Papa, guck mal, wie das alles schön aussieht. Ja, so viele Sterne und so viele Lichter in den Häusern, ja, da, in den Fenstern, ja. Der Vater denkt nur, ja gut, so eine Bewunderung auf einmal, ja, weil sie das erst mal gesehen hat. Dann hat er erzählt, der Vater, und sagt, auf einmal ist sie still geworden und hat gemerkt, sie hält sich so fest an der Hand. Also diese Dunkelheit, wie soll ich sagen, diese Angst auf einmal, ja. Und die sagt dann, ja, Papa, ich sehe diesen Weg nicht. Ich sehe auch unser Haus nicht. Ich habe so ein bisschen Angst, ja, wohin gehen wir? Und dann sagt der Vater, brauchst keine Angst haben. Ich weiß diesen Weg. Ich weiß auch, wo unser Haus ist. Du musst dich nur an mich halten. Ja, das Kind war wieder so getrost, hält sich so an der Hand des Vaters und sagt so laut für sich, ja, mein Papa kennt diesen Weg. Mein Papa kennt auch die Straße und das Haus. Wir kommen schon an. Und ist glücklich weitergegangen mit dem Vater. Ja, dann dachte ich, wo ich das gelesen habe, dieses schöne Bild, wie Kinder Gottes an dieses Vertrauen dem Gott schenken müssen. Da ist jemandem schlecht geworden. Ja, ihr Lieben, dieser Gott, Er kennt diesen Weg. Er kennt auch diese Straße. Er kennt dich auch besser, als du dich selber kennst. Du kannst ihm sich anvertrauen. Lasst uns auch diesen Vers 4 lesen, im Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im Finstertal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich denke mal, das ist so ein Vers. Wenn alles gut geht, ja, können wir Gott gut vertrauen. Ja, dann sind wir auch glücklich und freudig. Aber wenn auf einmal etwas schief läuft, ja, oder jemand von unseren Lieben abgerufen wird, oder ein Problem entsteht, wie er sagt hier, in einem finsteren Tale, wie ist dann unser Vertrauen? Ja, wie ist dann Vertrauen zu Gott? In Apostelgeschichte 12, ja, von Vers 1 möchte vielleicht lesen. Diesen Gedanken ist hier, ja, in diesem Vers, wo in diesem Kapitel, wo Petrus dann gefangen geworden ist, ja, oder gefangen worden ist. Und hier vom Vers 1 möchte ich lesen, diesen Gedanken bis Vers 8 oder 9. Also Apostelgeschichte 12, Vers 1. Um diese Zeit legte der König Herodes die Hände an etliche von der Gemeinde, sie zu peinigen. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und da er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und fing Petrus auch. Es war aber eben die Tage der süßen Brote. Da er ihn nun griff, legte er ihn ins Gefängnis und überantwortete 4 Roten, je von 4 Kriegsknechten, ihn zu bewahren und gedachte, ihn nach Ostern dem Volk vorzustellen. Und Petrus war zwar im Gefängnis gehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und da ihn Herodes wollte vorstellen, in derselben Nacht schlief Petrus zwischen 2 Kriegsknechten, gebunden mit 2 Ketten, und die Hüter vor der Tür hüteten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam daher, und ein Licht schien in dem Gemach, und er schlug Petrus an die Seite und weckte ihn auf und sprach: Stehe behend auf, und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Also diesen Gedanken, ja, hier, Herodes wütete, Jakobus getötet, ja, und Petrus auch gefangen. Und jetzt lesen wir, Petrus ist im Gefängnis, wird bewacht, damit er nicht entflieht, ja, und er wusste doch, Jakobus ist getötet worden, er wusste, ja, morgen führt sie mich heraus, ja, und wenn ich bezeuge Christus, werde ich auch umgebracht. Aber hier heißt es, er schlief, dass der Engel musste ihn wecken. Ihr Lieben, dieser Gedanke nur, ja, wenn wir Kinder haben, ja, die jetzt Prüfungen haben, wenn sie vor der Prüfung, wie können sie schlafen? Ja, es ist unruhig, ja, man kann fast nicht schlafen. Wenn man eine Aufgabe hat oder ein Problem oder so, man kann bei Nacht fast nicht schlafen. Und hier steht er praktisch, er weiß, morgen wie kann sein, er wird getötet. Aber dieses Vertrauen zu Gott hat ihm diese Ruhe gegeben. Er konnte ruhig schlafen, dass der Engel musste ihn aufwecken. Wie kann Petrus das machen? Wer hat ihm diese Kraft gegeben? Ja, das ist dieser lebendige Gott. Ja, er fürchtete sich vor dem Tode nicht. Er wusste, er hat das alles erfüllt, er ist rein vor Gott. Und um diese Sache willen sitzt er ja hier im Gefängnis. Und wenn morgen er auch dann getötet wird, dann ist er schneller bei dem Herrn. Aber Mensch ist eben ein Mensch. Er ist im Fleisch und Blut. Aber hier heißt es, er schlief. Keine Unruhe, keine Todesnöte oder was, oder Todesängsten. Woher kann ein Mensch das haben? Ja, nur Gott kann ihm das geben. Wir möchten auch etwas weitergehen. Ich möchte noch auch diesen Vers 5 und 6 vielleicht lesen in diesem Psalm, Psalm 23, Vers 5 und 6. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ihr Lieben, diesen Gedanken, ja, es ist alles so Gutes ausgesprochen. Aber nur dann, wenn du diesem Hirten nachfolgen kannst. Ja, nur wenn du dieser Quelle anvertraust dich. Nur dann geschieht es alles. Ja, das ewige Leben bekommst du nur dann, wenn du durch dieses Blut Christi gewaschen bist. Ja, wenn du gereinigt bist und ihm folgst auch. Wir singen dieses Lied, ja, wohl dem Menschen, der da dürstet, wohl dem Menschen, der da besteht und. Ja, dieses Lied, es ist wirklich ein Wohl dem Menschen, der das alles erfüllt, ja, der dieser Quelle folgt. Ich wollte noch, die Zeit ist ja eigentlich viel, vom Abraham vielleicht etliche Gedanken sagen, weil dieser Mann, er ist so ein großes Vorbild, ja, in diesem Vertrauen zu diesem lebendigen Gott. Wiederum, wir können sagen, ja, von diesem Alten Testament, ja, von altem Bund. Aber ihr Lieben, die menschlichen Gefühle, ja, zu den Kindern, zu den Verwandten, sie sind auch immer so gewesen. Ja, und vor allem bei dieser Familie, beim Abraham und Sarah. Ihr Lieben, Gott hat ihm versprochen, dass sein Same wird. Ich sage so mit meinen Worten, ja, man kann es alles lesen, ja, in diesem 1. Mosebuch. Gott hat ihm versprochen, sein Nachkommen wird, wie diese Sterne am Himmel. Man kann sie nicht zählen. Und Abraham hatte noch kein Kind und sie waren schon, sage ich mal, älter oder alt. Ja, der Abraham sagt, er ist 100 Jahre schon und die Sarah 90. Gott sagt, ja, ihr bekommt ein Kind. Ich habe es versprochen, ihr. Der Abraham, ja, ich weiß es nicht, aber dieses Vertrauen zu diesem Gott. Dann ist das Kind geboren worden. Das lang ersehnte Kind, ein Mensch mit 100 Jahren schon. Davor ja dieser Ismael ist auch geboren, ja, aber hier dieser Verheißene. Und dann kommt diese Prüfung, wo Gott sagt zu ihm, ja, hier nimm jetzt diesen Sohn, geh hin und opfere ihn, ja, auf einem Altar. Ich denke mal, für uns heute ist das nicht verständlich. Wir haben damit wenig zu tun, ja, mit diesen Kriegen und so weiter, ja, und mit diesen Opfern, wo man dann schlachtet die Tiere und so. Aber als Eltern, ja, jetzt nachvollziehen, dieses Kind, wenn das dann, sage ich mal, in einem Unfall umkommt oder irgendwelche Umstände, ja, bei vielen Geschwistern als Kleinkinder sind Kinder gestorben, da kannst du nichts ändern. Das geschieht einfach, das ist Gottes Wille. Aber hier wird es verlangt von dir, du sollst selber das Kind umbringen. Zum Opfer bringen. Mit deiner eigenen Hand. Diesen verheißenen Sohn, von da das Nachkommen kommen soll. Wie Sterne am Himmel. Was sagt dieser Mann Abraham? Ja, kein Wort hat er gesagt, also ist nichts beschrieben. Er sagt nur, er stand morgens auf, nahm seinen Sohn, nahm einen Knecht, einen Esel, nahm Holz und ist gegangen. Da, wo Gott ihn gesagt hat, dort sollst du den Sohn opfern. Und sie gingen nicht einen Tag, mehrere Tage sind sie gegangen. Was soll dieser Vater, was ging in seinem Herzen vor? Und dann ist noch schlimmer gekommen. Der Sohn, ich denke mal, er war schon etwas 15, 17 Jahre oder 14 Jahre, ich weiß es nicht. Ja, aber er hat dieses Verständnis schon. Er sagte zum Vater, Vater, ja interessant, wir gehen opfern, hier ist das Holz, ja, Feuer, alles ist da, aber wo ist das Opfer selber? Was fühlte Abraham zu dieser Stunde? Was konnte er seinem Sohn sagen? Du bist das Opfer, ich muss dich schlachten. Aber in diesem Vertrauen zum Gott, sagte er, Gott wird sich ein Opfer schon ersehen. Und Gott prüfte ihn bis ans Äußerste, bis er den Messer ja hochgehoben hat und hat, wollte diesen Sohn schlachten. Ja? Dann sagte Gott, es reicht jetzt. Ja? Dieses Vertrauen zu Gott bringt einen großen Segen. Ich möchte noch diese Bibelstelle lesen. Bruder Walter hat es ja am Mittwoch auch gelesen, denke ich mal. In Hebräer Kapitel 10, damit möchte ich schließen. Hebräer Kapitel 10, Vers 35. Hier heißt es, ihr Lieben, werft euer Vertrauen nicht weg, welch eine große Belohnung hat. Was für eine Belohnung. Ja, das ewige Leben. Das Leben, was ich jetzt habe, dass ich Freude erlebe. Das, was wir heute gehört haben. Jeder Mensch möchte glücklich sein und Freude haben. Ja, Frieden haben. Aber das ist nur möglich, wenn wir diesen Gott als unseren Hirten haben und ihm alles vertrauen. Ja, der Herr segne uns, dass wir dieses Vertrauen, was jeder Mensch haben möchte, dass wir es nicht wegwerfen, sondern auf die richtige Quelle setzen, auf diesen lebendigen Gott, auf unser Heiland Jesus Christus, der für uns gekommen ist, nicht nur für uns, für alle Menschen. Und alle Menschen haben das Vorrecht, diesem Gott zu vertrauen. Der Herr segne uns alle.